Ja, 10-mal umgezogen in meinem Leben. Wilburgstetten, mein Geburtsort. Und dann Norden in Ostfriesland. Und dann von Norden nach Oldenburg, innerhalb Nordens auch nochmal umgezogen. Dann nach Oldenburg, dort mit dem Studium begonnen. Dann nach Hamburg, innerhalb Hamburgs auch wieder umgezogen. Und dann von Hamburg nach Mettmann. Von Mettmann nach Dortmund, von Dortmund wieder nach Norden, von Norden nach Bremen und von Bremen schließlich hier nach Jever. Und da geht es mir genauso wie dir. Ich sage auch mal vielleicht, ja, bleibe ich hier. Aber ich denke, dass einige von euch an dieser Stelle nur so ein müdes Lächeln haben und sagen, 10-mal, was ist das denn schon? Mein Großvater ist in seinem Leben über 30-mal umgezogen und davon 18-mal in den letzten 10 Jahren seines Lebens. Es war so ein unruhiger Geist. Der war nirgendwo so richtig zu Hause, weil er bei sich selber auch nicht zu Hause war. Immer auf der Suche nach einer zukünftigen Stadt. Unsere Kinder haben uns auch schon getoppt, was die Umzüge angeht. Wir leben ja heute in einer ganz mobilen Gesellschaft. Andere sagen, in einer Gesellschaft, die sich so langsam renomadisiert. Man denkt ja, dass man das Nomadendasein eigentlich hinter sich hat, dass es einer früheren Gesellschaftsordnung angehört. Aber wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass wir heute in einer nomadisierenden Gesellschaft leben. Noch nie waren die Leute so mobil wie heute. Es fängt bei den Kindern und Jugendlichen an, wir haben das gerade hier mitgekriegt, so ein Stückchen. Das geht weiter bei denen, die Arbeit suchen und ihrer Arbeit nachziehen. Eine ganz entscheidende Zeit war das 19. Jahrhundert, die Industrialisierung, wo Leute vom Land in die Stadt zogen, um dort Arbeit zu finden. Viele ziehen auch deshalb heute um, weil Beziehungen zerbrechen. Man zieht von zu Hause aus, weil die Familie kaputt geht. Und man eine andere Wohnung braucht, weil man es miteinander nicht mehr aushalten kann. Man zieht um, weil man der Arbeit nachzieht. Man zieht um auch im hohen Alter, mehrfach. Heinz Weiß ist dafür ein lebendiger Beweis, der im Alter von 90 Jahren von Gladbeck hier nach Jever umgezogen ist. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Ich habe vor einiger Zeit einen Fernsehbericht gesehen über alte Leute, die im Alter nach Tschechien, in die Ukraine, bis nach Fernost verbracht werden, um dort in einem günstigen Pflegeheim dann ihren Lebensabend zu verbringen. Sowas gibt es heute und es gibt es in Zukunft immer mehr. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das liegt heute stärker uns vor Augen als in früheren Jahren und Jahrzehnten. Wir haben keine bleibende Stadt. Das war auch die Erfahrung der ersten Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde. Sie hatten keine bleibende Stadt, nicht weil sie so mobil waren. Sondern Zeit damals war so eine Zeit, wo man sich ansässig machte, wo man die Nomadengesellschaften verließ und die festen Städte aufsuchte, um dort Heimat zu finden. Sie waren deshalb Umherziehende ohne festen Wohnsitz, weil sie an Jesus Christus glaubten, weil der Ruf Jesu sie erreicht hatte. Weil sie eines Tages begriffen haben, Jesus ist unser Herr, er ist der Einzige, der es verdient hat, Herrschaft in unserem Leben zu entfalten. Nicht der Kaiser in Rom, nicht die Gesellschaft, in der wir leben, sondern Jesus, der uns erkauft hat mit seinem Blut, der uns herausgeliebt hat, so sagten es auch unsere Väter, aus dieser Welt und uns hineingestellt hat in seine Nachfolge. Und Jesus hatte keine bleibende Stadt hier auf der Erde. Sondern er war immer auf der Suche, ein Zuhause zu finden. Das fing schon an mit der Herbergssuche damals bei seiner Geburt. Und wenn Leute ihm nachfolgten und sagten, Herr, wir möchten dir gerne nachfolgen, wir möchten gerne hinter dir her, wir möchten gerne mit dir das Leben teilen, dann sagte ich, Jesus, überlegt es euch gut, denn ich, der Menschensohn, habe nichts, wohin ich mein Haupt legen könnte. Also wenn ihr euch für mich entscheidet, entscheidet ihr euch für eine irdische Heimatlosigkeit. Dann entscheidet ihr euch gegen ein Zuhause hier auf dieser Erde. Und so haben das die ersten Jünger und Apostel erlebt. Simon Petrus zum Beispiel, der seine Fischernetze liegen ließ, seine Arbeitsstelle sozusagen zurückließ und der Jesus hinterherging, ihm nachfolgte. Wir haben ja heute manchmal eher den Eindruck, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann ordnet sich alles. Dann wird vielleicht aus einem Menschen, der bislang immer wieder durchs Leben gezogen ist und umgezogen ist, es nirgendwo aushalten konnte, dann wird er zu einem Menschen, der endlich irgendwo sein Zuhause und seine Heimat findet, dessen Leben in Ordnung kommt. Die ersten Jünger haben das anders erlebt, auch die Christen, an die der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Hinzu kam damals, dass wenn man sich für Jesus entschied, man plötzlich draußen vor war. So geht es heute vielen Leuten, auch zum Beispiel in Afrika. Vielen Leuten in der muslimischen Welt. Dass wenn sie sich für Jesus entscheiden, sind sie, was Familie, was Dorf und Stadt angeht, draußen vor. Und ich denke manchmal darüber nach, wenn das die Forderung gewesen wäre, die mit meinem Schritt, Jesus als meinen Herrn anzunehmen, verbunden gewesen wäre, alles zu verlassen. Mich von der Familie zu trennen. Plötzlich als Ausgestoßener, als Outlaw zu leben. Also zumindest hätte ich ein bisschen länger überlegt, Jesus als meinen Herrn anzunehmen. Was kostet das für viele Leute in dieser Welt? Und vor allem eben den Verlust von Heimat und von Zuhause. Und während wir so ganz gemütlich in unserem Wohnzimmer sitzen oder auch in unserer Kapelle, gibt es Millionen von Menschen weltweit, die um ihres Glaubens willen, die um ihrer Beziehung zu Jesus willen, kein Zuhause mehr haben, sondern unterwegs sind. Von Ort zu Ort, auf der Flucht. Und manchmal kommen sie dann auch hier in Deutschland bei uns an. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Das ist eine menschliche Grunderfahrung. Keine bleibende Stadt zu haben, das war auch die Erfahrung von Abraham, von dem wir gehört haben, als Gott ihn rief. Und er sagte, geh hinaus aus deiner Heimat, aus deinem Freundeskreis, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, dass ich dir zeigen werde. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das war nicht nur ein konkretes Land, das man mit Händen fassen kann. Das war nicht nur das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen, das er ja so nicht mehr erlebt hat, als Land, wo Milch und Honig fließt. Das Einzige, was er am Ende seines Lebens hatte, wer weiß, was das war von diesem Land. Die Grabstätte seiner Frau, die hat er gekauft. Das war das Einzige, was er vom gelobten Land, dann starb er. Und erst sehr viel später zog Israel in dieses gelobte Land wirklich ein, von Ägypten kommend, wurde also erst wahr, was Gott ihm versprochen und verheißen hatte. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, seine Erwartung, seine Zielsetzung, Zielrichtung ging noch viel weiter. Das war kein konkretes Land mit fest beschreibbaren Grenzen irgendwo in einem Atlas zu finden, sondern das war ein Land, eine Stadt von Gott selber gegründet und gemacht. Er hatte schon die herrliche Zukunft der Kinder Gottes vor Augen. Hier haben wir keine bleibende Stadt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Aber er sagt, es gibt eine zukünftige Stadt. Eine Heimat für Heimatlose sozusagen. Einen Ort, den niemand uns mehr rauben kann. Einen Ort, der so herrlich ist, dass kein menschliches Auge und kein menschliches Ohr je davon gehört bzw. gesehen hat, was denn an Herrlichkeiten in dieser Stadt verborgen ist. Eine Stadt, bei der, wenn er sie beschreibt, Jesus selber in Sprachnot gerät. Warum? Weil er keine menschlichen Wörter hat, um zu beschreiben, wie wunderbar es in dieser Stadt zugeht. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und wenn er von dieser Stadt spricht, von diesem zukünftigen Reich der Himmel oder von dem Reich Gottes, dann gebraucht Jesus immer wieder Bilder. Und er sagt, ihr müsst euch vorstellen, dieses Reich Gottes gleicht einem großen Hochzeitsmahl. Oder einem großen Abendmahl, wo Menschen aus Norden und Osten und Süden und Westen zusammenkommen. Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Und sie sitzen dort zu Tische mit Abraham, von dem wir schon gehört haben. Und solche Festmähler waren das Interessanteste, was ein Jude der damaligen Zeit sich vorstellen konnte. Eine Hochzeit zu feiern, das war das größte Ereignis im Jahreslauf. Und man schob sogar, dafür gibt es Belege, seine eigene Hochzeit auf, wenn man dadurch die Chance hatte, erstmal bei einer anderen kräftig mitzufeiern. Die gingen über Tage und Wochen solche Hochzeitsfeiern. Und es war völlig unbegreiflich für die Zuhörer Jesu, dass, als er diese Geschichte erzählte vom großen Hochzeitsmahl und von den Einladungsaktionen des Bräutigamsvaters, dass es da Leute gab, die sagten, wir haben aber was Wichtigeres zu tun, einen Ochsen kaufen oder wir müssen heiraten oder wir haben dieses und jenes vor, können leider nicht kommen. Eigentlich völlig unbegreiflich für die Zuhörer der damaligen Zeit. Bei ihnen war das so, wenn sie eingeladen waren zur Hochzeit, dann kamen sie. Das war, wie gesagt, das Größte im Lauf des Jahres. Und Jesus sagt, so wird das am Ende sein. Das Schönste kommt noch. Das Größte, was du dir vorstellen kannst, was alle Vorstellungen eigentlich übersteigt, das kommt noch. Und das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, diese zukünftige Stadt. Davon reden die Apostel. Davon redet vor allem Johannes, als er einen Blick bekommt. Gott zieht ja den Vorhang für ihn beiseite und er lässt ihn diese herrliche Stadt sehen. Quadratisch praktisch gut, könnte man auf den ersten Blick sagen, wenn man die Offenbarung liest. Eine Riesenstadt. Und Jesus sagt, in dieser Riesenstadt gibt es Wohnungen für jeden Einzelnen. Ich gehe hin, sagt er, euch Wohnungen im Hause meines Vaters zu bereiten. Der Einzige, der keine Wohnung hat in diesem himmlischen Jerusalem, ist Gott selber. Es ist zwar sein Haus, aber er hat in diesem Haus für sich keine Wohnung reserviert. Er will bei seinem Volk wohnen. Er möchte bei den Menschen wohnen und wir sollen sein Volk sein. Auf Ewigkeit hin angelegt. Wir haben unser Bürgerrecht, sagt der Apostel Paulus, im Himmel. Das heißt, es ist jedem Zugriff von irgendeiner Macht verwehrt, uns dieses Bürgerrecht zu nehmen. Das ist unsere, das ist deine Zukunft. Und ich denke, dass ich manchmal so kleingeistig bin, wenn ich an meine Zukunft denke. Dass da so Fragen auftauchen, ja, und das wird sein, wenn du mal älter wirst. Ich träume ja von so einer, vielleicht von so einer etwas freieren, mit Luft zum Atmen, von so einer WG. So Henning Schärf ist da immer mein großes Vorbild an dieser Stelle, aber da braucht es ja auch die richtigen Leute. Ab und zu werfe ich da mal so einen Blick auf dieses Weiße Haus hier hinter uns. Und ich denke, da könnte man gut so eine WG einrichten. Wichtig wäre, dass wie im Himmel ich auch eine Tür habe, die ich hinter mir zumachen kann. Manchmal beschäftige ich mich auch mit dem Friedhof. Ich weiß, dass das viele ältere Leute tun. Und das besondere Ärgerliche ist ja, dass auf vielen Grabstätten steht, letzte Ruhestätte. Was ist das für ein Erwartungshorizont, den Menschen heute haben? Friedhof als letzte Ruhestätte. Da wird noch lange darüber nachgedacht und disputiert, ob man unter dieser Eiche oder unter jener Linde legen will oder vielleicht zwischen Norderney und Jüst im Meer verstreut oder was auch immer. Darüber machen sich Leute Gedanken. Denn auch der Friedhof, sagt die Heilige Schrift, ist keine bleibende Stadt. Der Friedhof ist keine bleibende Stadt. Für die, die an Jesus Christus glauben, sowieso nicht. Weil wenn Jesus wiederkommt, bevor er wiederkommt, muss man genauer sagen, werden alle, die an Jesus Christus glauben und schon gestorben sind, ihm entgegengerückt werden in die Luft. Was meint ihr, was da hier auf dem Friedhof in Jever los ist? Wenn die Gräber sich auftun und wenn die Menschen, die an Christus glauben, ihm entgegengerückt werden, gemeinsam mit denen, die da noch leben und an ihn glauben. Die erste Auferstehung, sagt die Bibel, wenn Jesus wiederkommt. Da ist der Friedhof doch nicht die letzte Ruhestätte. Auch das Paradies ist nicht die letzte Ruhestätte, in das der Schäcker am Kreuz von Jesus mitgenommen wurde. Abrahams Schoß ist nicht die letzte Ruhestätte. Die letzte Ruhestätte
Die letzte Ruhe ist bei ihm, bei Jesus, in der Herrlichkeit, bei Gott.
Aber auch die anderen, sagt die Bibel, die gemeint haben, dass der Friedhof oder das Meer die letzte Ruhestätte wäre, auch diese Leute werden merken, dass dem nicht so ist. Denn vor dem jüngsten Gericht werden sich die Gräber aller Menschen auftun. Und alle werden vor Gott stehen und gerichtet werden. Und jeder, der in diesem Leben eine Chance hatte, sein Leben Jesus zu übereignen und diese Chance nicht benutzt hat, geht verloren, sagt die Heilige Schrift. Es gibt ein Verlorensein, ein letztes Unbehaustsein. Es gibt ja wunderbare Bilder von Hölle. Jesus hat sehr wenig darüber geredet. Aber Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Hölle ist ein letztes Unbehaustsein. Ein Nicht-nach-Hause-Kommen. Ein permanentes Verlorensein. Das ist Hölle. Deswegen, wir haben das alle schon mal irgendwie ansatzweise in unserem Leben erlebt, was Hölle sein kann. Kein Zuhause, keinen Zufluchtsort zu haben. Keine Geborgenheit. Ausgeliefert zu sein. Und nicht einmal mehr einen Gott, zu dem man schreien kann. Das ist Hölle. Manchmal sind Ehen und Familien werden als Hölle erlebt. Krankheiten, wenn kein Arzt mehr helfen kann. Wie eine Hölle. Schmerzen können wie eine Hölle sein. Und Gott will nicht, dass du verloren gehst und in der Hölle landest, sondern er möchte, dass du in dieser zukünftigen Stadt landest, die er denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Aber, so sagt unsere Jahreslosung, wir suchen die zukünftige. Suchst du wirklich die zukünftige? Das ist nicht das Zimmer im Altersheim oder die WG oder den Friedhofsplatz, sondern die zukünftige Stadt, die Gott für dich eigens bereitet hat, in der er eine Wohnung für dich einrichten möchte und reservieren möchte. Bist du auf der Suche nach dieser Stadt? Wenn man auf der Suche nach solchen Städten ist, dann muss man vieles zunächst mal hinter sich lassen. Ich denke an die großen Entdecker, die auf der Suche waren nach neuen Ländern und nach einem Seeweg vielleicht westlich herum um die Erde nach Indien führend. Aber was haben die nicht alles verzichtet, weil sie auf der Suche waren? Ich habe in meiner Jugend gerne Bücher über Trapper gelesen. Karl May und so weiter. Aber es gab auch so richtige Trapper. Und was mich besonders fasziniert hat an diesen Trappern, das war, dass sie fähig waren, Spuren zu finden und sie zu deuten. Ich weiß noch, wie ich bei uns im Garten herumgekrochen bin und geguckt habe, ob ich da nicht eine Bärenspur finde oder dergleichen mehr. Solche Bücher beflügeln ja auch zur Fantasie. Also mich hat das fasziniert. Spuren zu finden, besonders wenn es denn geschneit hatte, da konnte man Spuren besonders gut erkennen. Bist du auf der Suche, auf der Spurensuche der kommenden Herrlichkeit, der kommenden Stadt? Es gibt solche Spuren schon hier in dieser Welt und in dieser Zeit. Jesus sagt ja einerseits, das Reich Gottes kommt, also diese künftige Stadt ist unterwegs. Und Johannes sagt, die kommt vom Himmel herab, neuer Himmel, neue Erde. Und das himmlische Jerusalem, das dann vom Himmel herabkommt auf diese Erde. Damit will Johannes auch zum Ausdruck bringen, im Auftrag des Heiligen Geistes, diese himmlische Stadt kannst du nicht selber bauen und basteln. Die muss von oben herabkommen. Abraham hat geglaubt, dass am Ende eine Stadt kommt, von Gott selber gemacht. Und deswegen sind ja alle Versuche, hier auf dieser Erde das Reich Gottes mit menschlicher Kraft aufzurichten, verlorene Versuche. Und immer da, wo es ausprobiert wurde, denke zum Beispiel an die Länder, die über Jahre und Jahrzehnte kommunistisch geprägt waren. Da hat man ja in der Anfangsphase durchaus diese Vision gehabt, eine Gesellschaft herzustellen, eine zukunftskommunistische Gesellschaft, in der man völlig frei leben konnte. Und was ist aus solchen Visionen geworden? Die Hölle. Immer wo Menschen versucht haben, das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu bauen, ist daraus die Hölle geworden. Aber das andere sagt Jesus auch. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht nur etwas, was kommt. Die zukünftige Stadt ist nicht nur eine kommende Stadt, sondern die zukünftige Stadt hat, wenn man so will, schon ihre Vorstädte hier auf dieser Erde. Es gibt Spuren dieser zukünftigen Stadt des Reiches Gottes. Mitten unter euch, sagt Jesus, gibt es Spuren der zukünftigen Stadt. Was ist denn das Wesen der zukünftigen Stadt? Das Wichtigste in der zukünftigen Stadt ist die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Dass Gott bei uns wohnt und wir sein Volk sind. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen hat mal ein Mann Gottes gesagt, der im Sterben lag und zu dem viele Besucher kamen und ihm etwas von dem himmlischen Jerusalem erzählten, von den goldenen Straßen und dem gläsernen Meer und den Früchten, die jährlich geerntet werden konnten, 12-mal. Also diese Herrlichkeiten, die ihm alle aufgezählt haben, um ihm den Himmel schmackhaft zu machen und ihn dazu zu bewegen, endlich doch Abschied von der Erde zu nehmen. Da hat er gesagt, interessiert mich alles gar nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, dass ich einmal bei Jesus bin. Dass ich in dieser engen Gemeinschaft mit meinem Herrn lebe, Søren Kierkegaard, der große Philosoph, hat Ähnliches gesagt. Er sagt, das ist meine Sehnsucht, dass ich einmal an Wasserbächen sitze mit Jesus und mit ihm über alles sprechen kann. So drückt er es aus. Und solche Spuren gibt es auch heute. Es ist nicht permanent ab. Keiner von uns. Einige tun ja so, als wenn Gott ständig mit ihnen reden würde. Ja, das passiert ja nicht. Sondern es ist so, dass Gott aber doch immer wieder in unser Leben kommt, Jesus, dass wir plötzlich merken, der ist da. Und da könnten Tausende von Leuten kommen und könnten sagen, den gibt's gar nicht. Der historische Jesus, dafür gibt's ja überhaupt gar keine Beweise, gar keine Belege. Dann sagst du, ich habe ihn gerade erfahren, erlebt. Vor vielen Jahren Berufsschulunterricht hier in Jena. Und unsere beiden Amerikanerinnen hatten die Aufgabe, mit einer anderen Gruppe von Amerikanern zusammen den Religionsunterricht zu gestalten. Da meldete sich so von hinten ein Jugendlicher und sagte, Gott ist tot. Also den gibt's gar nicht. Wisst ihr was? Die beiden Amerikaner sind ja immer nicht auf den Mund gefallen, was die beiden sagten. Also kann gar nicht sein. Wir haben gerade noch mit ihm gesprochen. Hatten die auch vor der Tür, vor der Klassentür und für die Klasse gebetet. Kennst du das auch, so eine Erfahrung? Dass Jesus so real da ist, zum Greifen nah. Das ist schon ein Stück Himmel auf Erden. Das ist eine Spur der zukünftigen Stadt. Und wenn wir dazu aufrufen, dich für Jesus zu entscheiden, dann geht es nicht darum, dass du irgendein Wertesystem übernimmst oder irgendein Glaubenssystem, eine Weltanschauung, sondern es geht einzig und alleine darum, dass du Jesus erlebst. Darum geht's. Dass du ihn erlebst, erfährst in deinem Leben. Himmel, was ist das? Himmel, das heißt auch, es gibt keinen Schmerz mehr, kein Leid und kein Geschrei. Und davon gibt es auch Spuren in unserem Leben. Und es gibt Leute, die können das berichten hier aus unserem Kreis. Die können sagen, ich habe meinen Schmerz Jesus gebracht. Ich bin mit meiner Krankheit zum Gott gegangen. Ich habe über mir beten lassen. Ich habe ein Wunder erlebt. Schmerzen sind mir genommen worden. Ich wurde plötzlich gesund. Wir wissen, das ist alles nur zeichenhaft. Und wir wissen, dass auch selbst der, den Jesus damals von den Toten auferweckt hat, und dreimal ist das ja passiert in seinem Dienst, dass er dreimal Leute aus den Toten sozusagen herausgeholt hat, wieder ins Leben zurück, auch das kann Jesus, dass die alle wieder gestorben sind. Das war ein Zeichen, eine Spur des kommenden Reiches, wo es kein Tod, kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei geben wird. Hast du schon mal ausprobiert? Oder lebst du einfach mit deiner Krankheit wie selbstverständlich? Oder hast du dich vielleicht einfach daran gewöhnt? Ich lade dich ein, das Angebot, das Jesus dir macht, ernst zu nehmen. Wenn einer unter euch krank ist, sagt die Heilige Schrift, rufe ihr die Ältesten der Gemeinde. Und für mich war das am Erntedankgottesdienst so beeindruckend, dass Leute hier vorne standen
und gesagt haben, das habe ich erlebt, dieses Wunder Jesu in meinem Leben. Das ist eine Spur des zukünftigen Jerusalems. Wir suchen diese zukünftige Stadt und es gibt Spuren für diese zukünftige Stadt. Himmel, was ist das noch? Himmel, das ist das große Fest der Versöhnung. Wo plötzlich all das, was hier auf der Erde uns getrennt hat und auseinandergebracht hat, auf eine wunderbare Art und Weise zusammengefügt wird. Gott und Mensch sonst getrennt unterwegs und im Himmel in einer faszinierenden Gemeinschaft. Leute sonst getrennt in Rassen, in Sippen, in Familien, in Kultur- und Wertesystemen. Und plötzlich aus Norden, Osten, Süden, Westen sitzen sie alle zusammen an einem Tisch. Der Tisch ist übrigens in der Bibel immer das Bild für höchste Gemeinschaft. Da sitzen sie plötzlich an einem Tisch. Und die Grenzen und Zäune sind endgültig abgebrochen. So was gibt es immer wieder auch in dieser Zeit. Spur des Zukünftigen. Ich finde das so faszinierend. Vor einiger Zeit nochmal bin ich auf unserer Homepage so die Bilder durchgegangen, so aus vergangenen Tagen. Da sind ja die ganzen Bilderarchive drin. Gucken viel zu wenige nach. Habe ich geguckt, was für Leute waren hier nicht schon alles? Aus welchen Ländern? Auch die Grußliste von Weihnachten hat mir das nochmal so vor Augen geführt. Aus aller Herren Länder kommen dann Grüße hier zu unserer Gemeinde. Weil wir, ich sag mal so keimhaft, kurzes Aufleuchten erlebt haben, was das heißt, im Reiche Gottes zusammenzusitzen. Auch mit Jimmy Carter, der uns gegrüßt hat aus Amerika, der hier noch nie war, aber der uns immer wieder Weihnachtsgrüße bestellt. Auch mit ihm werden wir zusammensitzen im Reiche Gottes. Überall, wo Gemeinschaft passiert. Jesus sagt, wo Menschen in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Eigentlich müsste der Platz in der Mitte der Gemeinde immer der begehrteste und überfüllteste sein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute eher so an den Rand ziehen, so mehr in der Zuschauerposition. Ja, das war nicht so mittendrin. Aber der Platz in der Mitte, weil Jesus sagt, ich bin in der Mitte da, wo Menschen sich in meinem Namen versammeln. Vielleicht müsstest du doch mal so ein Zeichen hier machen, wo die Mitte der Gemeinde hier ist, die räumliche, damit Sonntag die Leute wissen, wo sie sitzen müssen. Vielleicht auch übereinander und aufeinander, ja? Weil wir bei Jesus sein wollen und weil wir Gemeinschaft haben wollen in seinem Namen. Ja. Und das letzte, Spurensuche. Dort, wo Vergebung geschieht. Im Reich Gottes im Himmel kommt die Vergebung zur Vollendung. Und das ist auch eine ganz tiefe Erfahrung in meinem Leben, dass da, wo Vergebung geschieht, dass da so ein Stück Himmel auf Erden ist. Für einen Augenblick der Vorhang beiseite gezogen. Wo Leute, die sich nicht mehr riechen konnten, sich plötzlich in die Arme nehmen und sagen, ich freue mich, dass es dich gibt. Wo Menschen, die getrennte Wege gingen, plötzlich wieder gemeinsam marschieren. Wo Leute, die sich auseinandergesetzt haben, sich plötzlich wieder zusammensetzen an diesem Tisch, den Jesus für sie gedeckt hat. Da ist die zukünftige Stadt vorhanden. Wir suchen die zukünftige Stadt. Und natürlich da, wo Menschen Jesus finden als den Herrn und Heiland ihres Lebens, wo sie nach Hause umkehren, so wie der verlorene Sohn, dass ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wo er dann vom Vater in die Arme geschlossen wird. Das verlorene Schaf, das von Jesus wiedergefunden wurde. Vielleicht gibt es solche verlorenen Schafe auch heute Morgen hier unter uns und solche verlorenen Söhne. Vielleicht auch verlorene Groschen. Und immer wenn etwas, was verloren war, wiedergefunden wird, ist der Himmel auf Erden. Könnte heute passieren, dass wir so einen Eindruck bekommen vom Himmel. Weil Leute wiedergefunden werden und andere sich vertragen. Und wieder andere Grenzen überspringen. Und sagen, ich möchte gerne dich näher kennenlernen und Gemeinschaft mit dir haben. Auch wenn du ganz anders aussiehst.
Auch wenn du eigentlich nicht zu meiner Zielgruppe gehörst, auf wie ich sonst so scharf bin. Ich werde Gemeinschaft mit dir haben. Da geschieht Himmel auf Erden. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Deswegen kümmert euch nicht so viel um eure Wohnungen, um eure Stadt, um euren Friedhof, sondern geht auf die Spurensuche. Wir suchen die zukünftige Stadt. Amen.